Ist Himmelfahrt nämlich weniger ein Feiertag als vielmehr dieser freie Tag. Ein Buchstabe ändert alles. Himmelfahrt, Verabschiedung von Jesus aus unserer Welt, Rückkehr zum Vater, Thronbesteigung. Schön und gut. Ich weiß ja, ob ihr euch mal gefragt habt, was hat das mit mir zu tun? Das ist doch alles schon passé. Ist doch alles schon gelaufen. Also, ja, er kommt irgendwann wieder, aber heute, hier und jetzt, könnte man nicht 2023 mal diesen Tag ausfallen lassen? Wir haben ja schon so viele Feiertage gestrichen, also ein mehr oder weniger. Und das Frappierende ist ja, wenn man dann wirklich fragt, du hast ja schon ein bisschen davon aufgegriffen, Sabine, was die Leute mit diesem Himmelfahrtstag verknüpfen. Ich wollte es eigentlich noch eingeblendet haben, bei der IDEA gab es mal wieder so eine Umfrage dazu, dann ist das recht spannend, was da rauskommt. Bleibt es für uns ein Gedenktag für Christen oder ein Brückentag mit dem Freitag hinteran und dann zu sagen, wow, toll, langes Wochenende, sauber. Oder, auch das klang ja schon an, wir leben ja in Zeiten der Gleichberechtigung. Wenn es einen Muttertag gibt, dann muss es auch einen Vatertag geben. Wir haben ein Recht drauf. Und was wir da machen, das überlasst ihr bitte schön uns Männern. Und wenn wir einen über den Durst brauchen, dann tun wir das halt zu Risiken und Nebenwirkungen. Tag später kann man ja gucken. Nee. Wir haben uns, und jetzt möchte ich mal so von der anderen Seite ein Stück gucken, wir haben uns heute dran gewöhnt, ich habe das auch so am Rande mitbekommen, heute ist ein großer Tag für Star Trek-Fans. Einen ganzen lieben langen Tag kann man Science Fiction gucken. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass scheinbar doch irgendwo es möglich sein könnte, dass es Außerirdische gibt. Da werden dann Programme gestartet, man horcht in den Weltraum hinaus oder man holt sich das per Science Fiction ins Wohnzimmer oder ins Kino, wie auch immer. Vielleicht könnt ihr euch ja mal auf ein paar Gedanken einlassen dazu. Warum? Wir werden mal sehen. Da ist jemand auf die Erde gekommen, weil wir Hilfe brauchen. Hilfe von außen, Hilfe, weil wir uns selbst und diese ganze Welt zugrunde richten. Aus einer für uns nicht sichtbaren Dimension, per Zeitsprung, wie auch immer, ich weiß es nicht. Der Auftrag ist, einen Weg für uns Menschen zu bahnen, damit wir den verlorenen, gegangenen Kontakt zu unserem Schöpfer wieder aufnehmen können, damit unser endliches Leben eine Perspektive bekommt für die Ewigkeit oder für diese andere Dimension. Denn danach sehen wir Menschen uns. Das ist nichts Frommes, nichts Christliches. Wir wollen aber uns eben halt nicht helfen lassen. Wir wollen ja alleine klarkommen. Und diesen Störenfried, den haben wir ums Leben gebracht, weil er nicht in unser Schema passt. In unsere Denke, in unsere Vorstellungen. Und andererseits, so einfach ließ sich diese Rettungsmission nicht stoppen. Wieder ins Leben zurückgerufen, bekommen wir einen Vorgeschmack darauf, dass der Tod nicht mehr das Letzte ist, dass es möglich ist, nach unserem physischen Ende oder Tod, ja, eine Zukunft bei unserem Schöpfer in seiner Dimension zu haben. Himmel genannt. Könnte das so sein? Auftrag ausgeführt, Leben ist möglich, Rückkehr von der Erde, Vorbereitung der Zukunft. Vielleicht merkwürdige Gedanken. Und die könnte man auch noch weiter ausfeilen. Aber Jesus ein Außerirdischer? In gewisser Weise ja. Vielleicht nicht im Science-Fiction-Manier. Werfen wir einen Blick auf dieses Geschehen am Himmelfahrtstag. Ich weiß nicht, ob es euch so bewusst ist. Lukas ist der einzige Evangelist, der etwas dazu berichtet. Und er macht es gleich doppelt, sozusagen. Einmal am Ende seines Evangeliums und einmal zu Beginn der Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Das ist quasi so eine Schnittstelle zwischen dem Leben Jesu auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ja, wie geht's weiter? Das ist ja immer das Fragezeichen. Jesus weg und? Also für seine Nachfolger, für die Jünger und für die Gemeinde. Und ich möchte uns das dazu lesen, nach der Übersetzung der Neuen Genfer. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Wir haben eine Perspektive. Ständig im Tempel, ständig Gottesdienst, 24/7. Horrorvorstellung oder vielleicht ein bisschen mehr? Aufgefahren in den Himmel. So hört sich das im Glaubensbekenntnis an. Und da geht es ja weiter. Er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Das könnte schon wieder Angst machen. Aber hier gibt es ganz viel zu entdecken an Bedeutung für uns heute. Und dieses erste Stichwort, das hat es mir angetan, gesegnet. Ich weiß nicht, was für euch, für uns der Segen bedeutet. Auf der einen Seite sagen wir, an Gottes Segen ist alles gelegen. Naja, okay, theoretisch ja, aber Segen ist das vielleicht nur ein Stück Ritual, ein Stück Tradition, an bestimmten Stationen unseres Lebens so etwas unterzubringen. Kinder werden gesegnet bei uns in der Gemeinde. Gehört dazu. Auf einen Trausegen wollen die wenigsten verzichten, auch wenn sie vielleicht gar nichts mit Kirche am Hut haben. Oder in eine Aufgabe eingesegnet zu werden, so einen besonderen Schritt zu tun. Oder auch Aussegnung spricht man auf von aus diesem Leben heraus. Der Krankensegen nach Jakobus 5. Was verbinden wir mit Segen? Welche Erwartungen haben wir? Ist das vielleicht nur so etwas wie ein frommer Wunsch? Weil vom Begriff her, Eulogeo, Eulogein, das ist etwas Gutes sagen. Also fromme Wünsche. Jesus verabschiedet sich nach 40 Tagen intensiver Begegnung mit seinen Auszubildenden. Und immer wieder hat er ihnen die Zusammenhänge erklärt. Erklärt, was hat das eigentlich auf sich mit dem Reich Gottes? Wie geht das weiter, wenn er nicht mehr da ist? 40 Tage nach Ostern ist Zeitpunkt für diesen Abschied gekommen. Und Jesus tut es, indem er die Hände erhebt und segnet. Auch eine einmalige Formulierung, dass Jesus das in dieser Form tut. Und das ist mehr als nur so ein Gestus. Also sprich, man sieht ja etwas und da haben wir uns dran gewöhnt, das gehört sich so, Ende des Gottesdienstes, Pastor oder wer auch immer segnet, erhebt die Hände. Und bei uns macht das manchmal ja die Gemeinde auch. Der Segen, der wurde auf das Volk Gottes gelegt. Man kann das nachlesen in 4. Mose 6. Und das war eigentlich Aufgabe des Priesters und in besonderer Weise des hohen Priesters. Und indem Jesus das jetzt tut, zeigt er, ich bin dieser hohe Priester. Ich bin der, der zwischen euch und Gott steht. Ich bin derjenige, der euch verbindet. Ihr erinnert euch an den zerrissenen Vorhang im Tempel und er macht es deutlich. Ich vertrete dich vor deinem Vater. Ich bin jederzeit für dich ansprechbar. Beim Arzt merke ich, wie schwierig das manchmal ist mit den Sprechzeiten. Dann rufst du an und sie rufen außerhalb der Sprechzeit, also nicht nur bei Ärzten, das wäre jetzt fies. Aber bei Jesus zu wissen, ganz egal wann, wie, wo, immer hat er ein offenes Ohr. Und er ist Bindeglied. Und das, was wir hier erleben, das ist mehr eben halt als nur ein Wunsch. Es sind verschiedene Dinge. Es ist ein Abschiedssegen. Ein Vermächtnis für seine Jünger. Er gibt ihnen etwas mit damit. Ein begleitender Segen für sie in ihren Dienst hinein. Für die Zeit danach. Im Segen bleiben sie mit Jesus und mit seinem Vater verbunden. Und es ist gleichzeitig auch diese Einsegnung in ihren Dienst. Nachfolger zu sein. Ja, Herold zu sein. Sie sollen die gute Nachricht zu den Menschen tragen. Die Nachricht, die beste Botschaft der Welt, Gott liebt euch. Und das dürfen sie und das sollen sie. Jeder Segen, den wir aussprechen oder erhalten, nimmt uns in diesen Segen mit hinein. Und von daher habe ich immer eine Erwartung an einen Segen. dass ich etwas bekomme, was ich mitnehmen darf. Und Jesus spricht ihnen hinzu: Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Frieden. Gott wendet sich uns zu im Segen. Er sieht uns, so wie in der Jahreslosung für dieses Jahr. Er beschützt uns, er beschenkt uns mit seiner Liebe und seinem Frieden. Und das zu hören, die Gegenwart und zu erfahren, die Gegenwart Jesu in unserem Leben. Gott ist bei dir. Immanuel, auch so ein Begriff, genau das bildet das ab. Gott geht mit dir, er ist gegenwärtig in deinem Leben. Und das finde ich so unwahrscheinlich wichtig für uns. Eben halt zu sagen, Gottesdienst ist nicht die Zeit, die wir jetzt miteinander haben. Gottesdienst ist 24/7. Das geht weiter. Gott ist da. Er will dir in allen Anfechtungen, allen Bedrohungen, allen Herausforderungen und allen Hochzeiten deines Lebens zur Seite stehen. Er ist Schutz und Hilfe gleichzeitig. Und dann hat mich das dazu gebracht, zu überlegen, sind wir eigentlich, bist du ein gesegneter Mensch? Überleg das mal. Und wenn ja, woran machst du es fest? Und wenn du sagst, nein, ja, woran das? Was ist Merkmal eines gesegneten Menschen? Erkennen wir das nur selber oder erkennen das vielleicht auch andere? Wie sieht das aus? Segen auszubreiten und dass wir vielleicht für andere auch zu einem Segen werden, nicht nur ein Abraham? Und wenn wir Menschen aus dem Leben verabschieden, dann bringt mich das jedes Mal zum Fragen, was bleibt eigentlich? Und damit meine ich jetzt nicht so eine Inschrift auf dem Stein. Und ich meine auch nicht einen Eintrag in irgendeinem Werk zu sagen, ja, die berühmten Leute, die kriegen einen Eintrag. Ob positiv oder negativ, alles klar. Aber die meisten werden keinen Eintrag bekommen. Und fragt 100 Jahre später, aber Segensspuren, wo sind die Segensspuren? Und ich glaube, manche Segensspuren, die sind sichtbar und manche sind unsichtbar. Aber ich wünsche mir für jeden von uns, dass ihr Segensträger seid, Segensausbreiter und dass von euch Segensspuren ausgehen. Ob andere das merken, das ist sekundär. Aber dass Gott durch euch hindurch wirkt, dann seid ihr gesegnet. Das ist genau das mit dieser Christusstatue in Rio de Janeiro, hoch über allem, das wirklich sozusagen für alle sichtbar, für alle spürbar und erlebbar, Segen ist da. Und ein zweiter Gedanke, niemals allein. Ich weiß nicht, wie ihr Abschiedsstimmungen erlebt oder Abschiedssituationen. Ganz egal, ob das nun am Flughafen ist, man winkt hinterher oder am Bahnsteig, zack, der Zug fährt ein, der Mensch, den wir verabschieden, steigt ein. Man winkt vielleicht noch hinterher. Ich kenne das manchmal auch von irgendwelchen Freizeiten, da werden dann mit Betttüchern, wird da großartig gewunken. All das erleben wir und doch bleibt oft so etwas wie ein Abschiedsschmerz da. Der Mensch ist nicht mehr da. Und manchmal ist es nicht unbedingt immer abhängig davon, wie lang der weg ist, sondern manche Leute, die vermissen wir schon vorher, die sind noch gar nicht ganz weg. Und dass man dann eigentlich sagt, so, wie sieht es hier eigentlich aus? Und manch einen, der macht das dann kurz, der sagt, komm, wir machen keine lange Abschiedszeremonie, ich gehe jetzt und bleib du im Auto sitzen und zack, das erspare ich mir und dir und die Tränen, die muss keiner sehen. Andere, die können sich gar nicht losreißen. Da wird sich umärmelt, festgehalten und nochmal gedrückt und. Wie sieht das aus? Wie lange ist diese Trennung eigentlich? Und ich gehe jetzt davon aus, dass bei euch irgendwelche Erinnerungen hochgestiegen sind an solche Abschiedsszenen, welche Gefühle wir damit verknüpfen. In manchen Kirchen, so habe ich das gelesen, es war mir selber neu, wird an Christi Himmelfahrt nach der Lesung der Himmelfahrtsgeschichte, wie sonst auch am Karfreitag, die Osterkerze ausgeblasen. Und zwar auf dem Hintergrund, dass das Licht gelöscht wird, weil dieses Licht die Gegenwart Jesu symbolisieren soll. Und jetzt zu sagen, jetzt ist er weg. Nur dann müssten wir ja ab sofort keine Kerze mehr brennen haben. Weil wiedergekommen ist er auch noch nicht. Und es ist also ein Ritual, eine sehr menschliche Erfahrung wird abgebildet. Wir vermissen Gott. Und das kennen wir, denke ich, auch an manchen Stellen. Sag, Gott, wo bist du? Oder warum lässt du das zu? Oder warum bist du in der Situation? Diese Spuren im Sand von Margaret Fishback Powers sind für manch einen zu so einer Erinnerung geworden. Ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin allein unterwegs. Und mir dann zusprechen zu lassen, nee, Gott ist da, der hat dich getragen, er war an deiner Seite. Umso erstaunlicher ist es für mich, dass hier keine Trauerstimmung ist. Die freuen sich. Aber nicht nach dem Motto, endlich ist er weg und endlich können wir machen, was wir wollen. Wie war das, wenn die Katze aus dem Haus ist? Nein, eben genau all das nicht. Keine Spur von Abschiedsschmerz, sondern mit großer Freude. Abschiedsfreude, ich weiß nicht, das werden wir bestimmt vergeblich suchen, im Normalfall irgendwo zu sagen, ja, Abschiedsfreude. Während Jesus sie segnet, wird er zum Himmel emporgehoben. Und sie fallen vor ihm nieder, sie beten ihn an und sie kehren zurück. Also sie gehen nicht vorwärts, indem sie, sondern sie kehren zurück mit großer Freude nach Jerusalem. Dieser Unterschied, dieser krasse Unterschied, Karfreitag, am Boden zerstört, no future Stimmung, man weiß nicht, was kommt, und jetzt zu sagen, nein, das geht weiter. Jesus ist zurückgegangen. Keine innere Leere, kein Loch, sondern die Gewissheit, Jesus, unser Herr, ist König, er ist Priester, er ist Prophet, er hat seinen Auftrag erfüllt, er kehrt zurück und er wird wiederkommen. Also Abschied auf Zeit. Und das ging mir dann auch durch den Sinn. Die ersten Christen, die haben ja gesagt, Mensch, der kommt ja, das werden wir noch erleben. Die Naherwartung, die war da. Man hat damit gerechnet, er kommt doch zeitnah irgendwo noch wieder. Das ist so auf der einen Seite. Und dann nachher hat sich ja auch eine gewisse Enttäuschung im Alltag eingestellt. Man hat sich darauf ausgerichtet. Aber was bedeutet, dass Jesus in den Himmel gehoben wird? Und da könnte man jetzt sagen, da gibt es viele schöne Wortspiele. Ein Himmelfahrtskommando hat bei uns einen negativen Beigeschmack. Da kommt keiner mehr zurück. In gewisser Weise stimmt das erstmal. Vorübergehend bei Jesus. Ein Himmelfahrtskommando. Er geht. Aber nicht auf, ja, nimmer Wiedersehen. Und es ist auch kein antikes Raumfahrtsprogramm. So machen wir das halt immer. Nein. Und es ist auch kein Wegbeamen. Da bin ich doch nochmal bei den Science Fiction. Scotty, beam me up. Irgendwie so. Nein, er ist aufgefahren, ja, aus unserer sichtbaren Realität in den Himmel. Das heißt, den Himmel als Wohnung Gottes zu begreifen. Und das fand ich schon, ist für mich auch so ein, ja, ein Modus, eine Erklärung, zu sagen, Himmel ist da, wo Gott ist. Ganz simpel. Himmel ist da, wo Gott ist. Und dann muss ich eben halt nicht, so wie Gagarin, glaube ich, war das, der gesagt hat, da oben ist er nicht, als der im Weltraum war, zu sagen, ich habe ihn nicht gefunden. Ja, verkehrtes Vorzeichen. Wenn ich am falschen Ort suche, werde ich auch überhaupt nichts finden. Jesus wird von einer Wolke aufgehoben, so wird es in der Apostelgeschichte beschrieben. Und Wolke war schon Wüstenwanderung, Israel, Zeichen für die Gegenwart Gottes. Das heißt, Jesus ist in der Gegenwart Gottes. Jesus ist weg. Und jetzt ist das ein tolles Wort. Wisst ihr, was Ubiquität ist? Ich kann es mittlerweile schreiben. Das heißt, überall zur gleichen Zeit sein zu können. Das konnte Jesus nicht. Jesus konnte irdisch immer nur, er war in Bethanien, dann war er in Bethanien, er war nicht in Jerusalem. Ganz egal, immer ein Ort. Und jetzt geht Jesus weg, damit er überall sein kann. Weil, stellt euch das mal ganz pragmatisch vor, Donnerstag, ich bin schon am Sonntag, ja. Heute ist Jesus hier? FEG Stade. Ja, und wann kommt er dann wieder vorbei? Weil Sonntag kann er ja dann nicht bei uns sein, sondern er müsste dann ja woanders sein. Und so, na, Jesus als Rundreiseprogramm, da würden wir uns, glaube ich, sehr schwer mit tun, zu sagen, wir feiern Gottesdienst ohne Jesus. Vielleicht gar nicht immer so ganz bewusst. Jesus ist da. Und nach Himmelfahrt kann Jesus also zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt sein, und zwar gleichzeitig. Ich kriege das nicht auf die Kette. Muss ich mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren kann, weil ich lebe ja hier. Aber Jesus verspricht das bei Matthäi am Letzten. Also Matthäus 28, letzter Vers, letzter Satz. Das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist wie so Garantiesiegel. Ich bin da. Bei dir und bei mir auch. Und nicht nur im gottesdienstlichen Rahmen. Und wir kennen die Osterfreude, aber kennen wir diese Himmelfahrtsfreude? Das würde ich mir wünschen, etwas von dieser Himmel- und Dynamik mitzunehmen. Die Freude darüber, dass Jesus alle Macht in seinen Händen hält, dass er auf dem Thron sitzt, dass er mit uns in Verbindung steht, dass er an unserer Seite ist. Und dann, du bist unabhängig von deiner Gefühlslage. Und ich kenne auch solche Kurven drin. Du bist niemals allein. Niemals von seiner Seite. Und du brauchst dir nicht den Puls zu fühlen, das nützt nichts. Sondern das ist eine Zusage. Wenige Worte, wenige Verse und doch gewaltig und beauftragt. Das klingt hier gar nicht mit an, wird aber, ja, gehört mit dazu. Fernsehgucker kennen das ja, wenn man so Mehrteiler sich anguckt, dass dann oft beim zweiten Teil nochmal so eine kurze Sequenz drin ist, dass man nochmal guckt, was war eigentlich in dem Teil davor. Und wenn das noch mehr Teile sind, dass man sagt, man achtet drauf, dass der rote Faden sozusagen sichtbar wird, dass man weiß, hier geht es weiter. Und wenn wir bei der Himmelfahrtsszene reingucken, dann merken wir am Beginn der Apostelgeschichte, ich sagte schon, das überlappt sich hier etwas, dann wird das Augenmerk weniger zurückgerichtet, als vielmehr auch nach vorne hin. Und bevor die Jünger loslegen können, ich gehe nochmal zurück dazu, Matthäus 28, sagt Jesus ja, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also bevor das passiert, brauchen sie Ausrüstung. Und das erfahren wir in der Apostelgeschichte. Kennt ihr, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, Zukunft, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also, ein wichtiges Moment, mit der richtigen Ausrüstung unterwegs zu sein. Und ich glaube, manchmal haben wir falsche Ausrüstung. Wir haben einen riesigen Rucksack hinten drauf mit Ängsten, Sorgen, Bedenken, mir fehlen die Argumente und. Ich wünsche mir etwas von dieser Himmelfahrtsfreude im Rucksack zu sagen. Und die packe ich aus und zu sagen, ja, Jesus war da. Und Jesus ist wieder zurück und Jesus kommt wieder. Und so bin ich unterwegs. Und die Himmelfahrt ist eben halt nicht das Ende, sondern es ist Anfang. Damit geht es eigentlich erst richtig los. Das ist wie so ein Multiplikator. Es geht in die Breite hinein. Der Startschuss für die Jünger. Oder ich könnte es auch ganz einfach sagen, hör das mal persönlich, du bist dran. Das heißt es für mich. Himmelfahrt heißt, wir sind dran. Jeder Einzelne von uns. Und die Himmelfahrtsgeschichte nach der Apostelgeschichte, dort heißt es, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Wir wissen, klar, Engel, Gottes Boten. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und macht den Himmelsgucker, starrt zum Himmel hinauf. Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Also nochmal das Gleiche eigentlich, aber nochmal mit einem wichtigen Moment drin. Himmelfahrt ist Zwischenstation. Himmelfahrt klärt die Fronten. Himmelfahrt holt uns wieder auf die Erde zurück. Wir sind keine Himmelsgucker. Nur hinterhergucken, gebannt, und es ist manchmal faszinierend, das draußen zu erleben. Probe aufs Exempel kann man ja machen. Stellt euch in die Stadt mit 3 Leuten zusammen und guckt nach oben. Mal sehen, was passiert. Da sind andere Leute neugierig. Was läuft hier eigentlich? Aber Himmelfahrt bringt uns ins Hier und Heute zurück. Und ich glaube, das brauchen wir. Wo sind heute unsere Brennpunkte? Wo die Herausforderungen? Wo braucht die Welt Jesus-Leute, die mit beiden Beinen in dem Schied unserer Welt stehen? Menschen, die mit Überzeugung Jesus in die Welt hineintragen, die mit seiner Macht und seinen Möglichkeiten rechnen, die deshalb beten, was das Zeug hält, die darauf vertrauen, dass Jesus heute noch Wunder tut, die den Staffelstab aufgenommen haben und sich von ihm senden lassen. Und manchmal ist dieses Senden eben halt nicht Afrika und sonst wo irgendwo. Dieses Senden ist die eigene Familie. Dieses Senden ist meine Nachbarschaft. Dieses Senden, das sind die Menschen, denen ich begegne. Mit einem freundlichen Blick, mit einem freundlichen Wort anders zu begegnen. Einen Blick geradeaus zu haben, sie wahrzunehmen. Und was gehörte für die Jünger zu diesem Wesentlichen? Sie waren ständig im Tempel. Das heißt, sie waren verbunden, sie blieben verbunden. Und ich übersetze das mit Treue, ich übersetze das mit Verbindlichkeit, mit Lobpreis Gottes. Sie suchen Gottes Nähe vor aller Aktivität, vor aller Action. Ohne Anbindung an Gott wird Christsein zum Stress, wird Gemeindearbeit zum Rummel. Gemeinsam vor Gott stehen, miteinander Jesus in den Mittelpunkt stellen und dann immer wieder aufs Neue sozusagen, auf den Kern unseres Glaubens uns auszurichten, und dann sind wir auch bereit, das auszubreiten, bereit, das zu teilen, was wir erleben, uns gegenseitig zu ermutigen. Und Jesus erwartet, dass wir diesen Auftrag annehmen, dass wir Zeuge sind. Wir haben doch was erlebt, wir erleben doch was mit Jesus, oder nicht? Erleben wir nichts mehr? Ist das schon alles vorbei? Jesus möchte, dass wir seinen Auftrag fortführen. Und dieser Auftrag war von Gott zu uns Menschen hin. Und jetzt sind wir von Gott Gesandte zu den Leuten hin. Wir sind seine Zeugen. Ja, wenn ein Zeuge, ich sage das jetzt mal sehr frech, die Klappe hält, was bleibt dann? Es kommt nichts an. Wenn ein Zeuge die Aussage verweigert, äußerst bedenklich. Wir sollen bereit sein, jederzeit Rechenschaft zu geben, davon Auskunft zu geben, welche Hoffnung wir haben. Und meine Hoffnung ist, er kommt wieder. Und das ist keine Einbildung, sondern darauf warte ich. Dieser Gott will Kontakt zu den Menschen haben, zu jedem, unabhängig vom Alter, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von einer Staatsangehörigkeit, unabhängig von Rechtschaffenheit und. Wir können das weitersagen, was wir mit Jesus erleben. Ich sage nicht nur erlebt haben, sondern erleben. Himmelfahrt ist kein spektakuläres Fest. Damit lässt sich nicht werben, damit lässt sich keine Schokolade verkaufen. All das bleibt außen vor. Es hilft uns aber zu verstehen, dass wir Gott nicht nur in diesen spektakulären Dingen finden, sondern im Klein-Klein unseres Alltags. Jesus, ich bündel das Ganze mal und sage, Jesus will keine Fans, Jesus will Nachfolger. und das hat er damals unter Beweis gestellt. Freudige, überzeugte, erwartungsfrohe, ausgerüstete, begeisterte Nachfolger. Ich bete. Jesus, du bist nicht mehr sichtbar unter uns und doch rechnen wir mit deiner Gegenwart und doch brauchen wir deine Gegenwart. Herr, und vergib du, wo wir dich klein machen, dich ausblenden, uns nicht bewusst machen, dass du mit dabei bist in allen Konfliktherden dieser Welt, im Großen wie im Kleinen oder da, wo wir Sorgen haben. Du bist mittendrin. Und hab du Dank, dass du sogar das siehst, was ich keinem anderen sagen würde. Du kennst mich, du kennst jeden von uns durch und durch. Und trotzdem bleibst du da. Und trotzdem hältst du die Verbindung. Jesus, ich bitte dich, schenk du uns ganz neu diese Himmelfahrtsfreude deiner Leute, dass du wiederkommst. Und dass du der König, Herr und Retter für alle sein willst. Dann lass uns übersprudeln. Begegne du uns im Klein-Klein unseres Alltags, dass wir wirklich gerne fröhliche Zeugen sind. Und vergib du, wo dieser Sorgenrucksack und Bedenkenrucksack zu schwer ist. Nimm ihn uns ab und mach uns frei. Amen.